So, da würde ich vorschlagen, dass wir weitermachen. Wir begrüßen die Frau Dr. Lentner von St. Pölten, eine zukünftige Onkologin. Ich bin sehr, eine große Freude, dass du wieder dabei bist. Letztes Jahr hat es nicht ganz geklappt, aber wir freuen uns wieder auf deine Fälle. Ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast. Und damit wir keine Zeit verlieren, the stage is yours. Danke, dass du wieder dabei bist.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich bin Theresa Lentner. Ich bin fast Hämato-Onkologin. Nächstes Jahr bin ich fertig und mein Schwerpunkt ist eher auf der Hämatologie. Ich bin zum einen klinisch in St. Pölten tätig, wie ihr schon gehört habt, und zum anderen mache ich einen PhD am CCC der MedUni, also an dem Comprehensive Cancer Research Center, und darf euch aber heute ein paar internistische Beispiele mitbringen. Also es geht nicht nur um Onko, sondern wir sind ja primär auch Internisten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch aktiv mitmacht. Ich werde immer wieder ein paar Fragen stellen. Es ist keine Grundvoraussetzung, dass ihr es wisst. Es ist einfach super, dass man schon mal mitdenkt, was sind die nächsten Schritte und dass wir uns so ein bisschen an den Fall erarbeiten. Kurze Frage in die Runde. Sind alle hier schon fertig oder noch im Studium oder wie ist so denn der Status? Wer ist schon fertig? Und auch schon im Turnus tätig? Und der Rest ist dann KPJ, studentisch? Ja, also eine gute Mischung. Jemand schon im Facharzt? Nein, gut. Also wir haben durch die Bank auf jeden Fall KPJ und Turnerärzte. Das ist gut. Also was ich heute bringen werde, ist eine Mischung aus ein paar Klassikern, die man braucht einfach als klassisch praktisches Wissen. Ich habe gehört, hier sind ein paar schon in der Rettung unterwegs und kennen sich wahrscheinlich eh schon sehr gut aus. Und dann habe ich noch ein paar seltene Dinge, die es aber auch gut ist, mal gehört zu haben. In Anlehnung an den Kollegen, der jetzt sehr kardiologisch versiert war, werde ich jetzt mal mit einem kleinen kardiologischen Notfall starten. Sie sind Turnusarzt für eine Notfallaufnahme. Und es kommt ein Patient mit Kopfschmerzen und Ohrensausen. Die Schwester misst noch in der Triage den Druck und sagt einem dann, er hat 200 zu 100 Druck. Ist dies nun eine Krise oder ein Notfall? Was ist denn überhaupt eine hypertensive Krise und was ist ein Notfall? Krise oder Notfall, wer ist für Krise? Okay, wer ist für Notfall? Gut. Hypertensive Notfälle und Krisen unterscheiden sich darin, dass bei einer Krise oder einer Entgleisung haben wir keinen Organschaden. Bei einem Notfall haben wir höchstwahrscheinlich oder einen drohenden Organschaden und haben sozusagen noch andere Probleme, an die wir auch denken müssen. Jetzt haben ein paar schon überlegt, das könnte vielleicht auch ein Notfall sein, wahrscheinlich, weil jetzt dieser Fall, wie nette Stand, hat Kopfschmerzen. Also da sind schon Symptome dabei, die vielleicht auf eine zerebrale Geschichte hinführen, allerdings bewiesen ist es noch nicht. Prinzipiell ist es so, das kennen vielleicht einige schon aus dem Rettungsdienst. Es gibt ein paar Medikamente, die setzen wir häufig ein. Und es gibt ein paar Medikamente, die setzt man in speziellen Indikationen ein. Das ist ein furchtbares Slide, sie ist auch sehr schlecht lesbar. Sie kommt aus dem angelsächsischen Raum. Aber prinzipiell soll die Botschaft dieser Slide sein, ohne jetzt ins genaue Detail zu gehen, dass bei bestimmten Entitäten, also sei es darum, dass zum Beispiel eine Symptomatik mit einer AP-Symptomatik, mit Atemnot verbunden ist und wir also an eine kardiale Geschichte denken, sind andere Medikamente der Wahl sinnvoller, als wenn zum Beispiel ein Patient begleitend eine Nierenbeteiligung hat, also plötzlich eine Anurie, also eine andere Organbeteiligung, da sollten wir natürlich an andere Medikamente denken. Ebenso bezieht sich das dann auch auf eine zerebrale Beteiligung oder wenn wir zum Beispiel eine schwangere Patientin haben, wo wir an eine Präeklampsie denken. Es gibt ein paar Medikamente, die schon übergreifend eingesetzt werden. Das gute alte Eprantil ist wahrscheinlich, was viele kennen, das wird in vielen Fällen eingesetzt. Aber in bestimmten Indikationen, wie zum Beispiel gerade auch bei den Schwangeren, sollte man eben eher zu anderen Medikamenten greifen. Das Ziel ist auf jeden Fall, den systolischen Druck um 20-25% zu senken. Den diastolischen Druck, der sollte unter 100 kommen. Das ist jetzt mal eine kleine Übersicht, einfach nur, dass man das mal gesehen hat, was so die möglichen und gängigen IV-Medikamente sind. Und man sieht schon hier, ein paar habe ich gehighlightet, ein paar sind besonders gut für bestimmte Fälle, wie zum Beispiel, wenn ich hier unten schaue, der Beta-Blocker, das Esmolol, haben wir schon gehört von dem Kollegen, ist ja auch bei dem Myokardinfarkt sinnvoll, zum einen zur Frequenzkontrolle, aber zum anderen auch zur Blutdruckkontrolle. Und der ist vor allem bei einer Aortendissektion zum Beispiel das Mittel der Wahl. Sogar wirklich das Einzige, was am sinnvollsten ist, weil bei anderen Präparaten muss man eher drauf schauen. Ich möchte auf ein paar kleinere, das Ganze geht natürlich auch noch per OS mit anderen Dosierungen dann dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Aortendissektion wieder zu sprechen komme, dann ist hier eben das Ziel, dass wir den Druck so senken, dass der Stress auf die Aortenwand minimiert wird. Das Ziel sollte hier wirklich streng gehalten werden. Das heißt, wir sollten zu zwischen 100 und 120 mm Hg systolisch kommen. Und die Herzfrequenz sollte auch ungefähr bei 60 sein. Also wir wollen den Patienten wirklich runterkriegen. Die beste Wahl ist wirklich ein Beta-Blocker. Zum Beispiel Esmolol, Metoprolol, Levetalol, das kann auch verwendet werden. Bei nicht ausreichender Senkung kann man auch zum Beispiel den Calciumkanalantagonisten nehmen und ansonsten auch ein Nitro. Nitro sollte aber nicht jetzt zu viel in diesem Setting verwendet werden. Das erhöht nämlich in weiterer Folge tatsächlich die kardiale Kraftentfaltung und dadurch auch den Aortenwandstress. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Bei einem Myokardinfarkt, da werde ich mich jetzt kurz halten, weil da der Kollege schon drauf eingegangen ist. Er hat schon den GRACE-Score erwähnt, der ja auch wichtig ist in der Prognosebestimmung unserer Patienten. Ist es auch so, dass wir einen niedrigen Druck nicht so gut finden. Also der Patient sollte eigentlich über 80 mm Hg systolisch sein. Das Ziel sollte eigentlich unter 140 sein und bei Patienten, die jetzt keine vorbekannte Hypotonie haben, bei 130. Lustigerweise ist dort in den Studien beschrieben, dass wenn der Blutdruck über 190 ist, da eigentlich keine Änderung der Mortalität ist. Also besonders hoch ist anscheinend nicht so tragisch, Fragezeichen, natürlich schon. Aber der Gedanke ist oft, dass sehr, sehr hoch im Vergleich zu sehr, sehr niedrig eher so ist, dass man sich bei einem sehr, sehr hohen Druck erwartet, dass eine Organperfusion weitergegeben ist, wohingegen bei dem sehr, sehr niedrigen Druck man davon ausgehen muss, dass die Organperfusion eher vermindert ist. Also wichtig, merken, nicht zu niedrig hier. In der Akutphase, die Beta-Blocker hatten wir schon gehört, es dürfen auch ACE-Hämmer eingesetzt werden, es dürfen auch Angiotensin-Rezeptorblocker eingesetzt werden, sollten die anderen nicht vertragen werden. Nitrate eher zur Symptomkontrolle tatsächlich, also wenn AP-Beschwerden auch vorhanden sind. In der Stabilisierungsphase dann später die ACE-Hämmer, die Beta-Blocker dann auch und auch die Diuretika. Calcium-Antagonisten sollten eher nur gegeben werden, wenn es Kontraindikationen für die ersten drei Gruppen gibt. Jetzt kommen wir gleich zum zweiten Fall. Sie sind Turnusarzt auf der Kardiologie. Die Schwester ruft Sie zu einem Patienten, der jetzt schon zwei Wochen stationär ist. Und vor drei Tagen hat dieser Patient einen STEMI gehabt oder einen Herzkatheter bekommen. Und der Eingriff selber, der war kompliziert. Der Chirurg, der musste immer wieder zu den Gefäßen nochmal durch die Stentlage kontrollieren. Das hat irgendwie hinten und vorne nicht geklappt. Immer wieder mit Durchleuchtung. Und Sie gehen dann zu diesem Patienten und es sitzt ein Patient tachykard mit einer Herzfrequenz von 140, schwitzend im Bett, hat die Decke von sich getreten, ist unruhig, teilweise auch ein bisschen verwirrt, kraftlos, exekiert. Was sind denn die ersten Gedanken? Was denkt man sich bei so einem Patienten? Erste Gedanken, es kann nichts falsch sein, einfach raushauen. Ja.
Postdimensionell muss man vielleicht immer mit einer Blutung.
Ja, also, auf jeden Fall.
Perforation würde auch der hohe Puls dazu passen.
Ja, sehr gut.
Wäre ein bisschen hoch für meinen Geschmack dafür.
Okay.
Ob die Frage, wo kommt der her?
Wo kommt der her? Sonst noch Ideen, sehr gut schon mal. Warum hat er Fieber? Warum hat er 38,5 Grad Fieber? Das ist schon eine eigene Kombination. Noch andere Gedanken. Was passiert beim Herzkatheter eigentlich? Beim Herzkatheter, wir haben einen Katheter, meistens geht man durch die Leiste ein. Das Ganze ist unter Durchleuchtung. Ja.
Es wird Kontrastmittel gegeben.
Sehr gut.
Und da vielleicht eine verdeckte so Schilddrüsenüberfunktion war.
Bingo. Es wird Kontrastmittel gegeben. Und was ist die Hauptaufgabe eines Turnusarztes? Gut, wenn es jetzt akut ist, ist es was anderes. Aber wenn wir einen Eingriff geplant aufklären, dann steht immer in diesem Aufklärungsbogen drin, wir müssen zwei Werte eintragen als Turnusarzt. Wir müssen die Nierenwerte und die Schilddrüsenwerte anschauen. Im Akutsetting ist es sehr gut möglich, dass niemand drauf geschaut hat, weil natürlich Herz geht vor. Es wäre natürlich gut gewesen, danach noch drauf zu schauen. Wir haben den Patienten untersucht. Natürlich, wir schreiten zum Äußersten, wir gehen ans Bett. Er hat zusammenhangslos gesprochen, er hat zwar orientiert, aber er war schon auf jeden Fall ein bisschen verwirrt. Tachykard war er, also die Schwester hat auf jeden Fall recht, die Sättigung hat aber gepasst. Und wir leiten erste Diagnostik ein. Blutzucker, immer wichtig, der war okay. 170, wir haben eine BGA gestochen, das ist unser Tool. Wir wollen immer, wenn wir eine Quantifizierung eines Problems wollen, am besten eine Blutgasanalyse machen. Macht ihr bestimmt auch viel im Turnus, oder? Ja? Ja. Wir haben ein CCT gemacht, weil bei akuter Verwirrtheit, man kann nicht ausschließen, dass vielleicht irgendwas anderes auch noch im Raum ist. Und dann, weil wir richtig Pro sind, haben wir gesehen, dass die Schilddrüse vergrößert ist. Ist jetzt nicht das, was man klassisch denkt, wenn man zu diesem Patienten geht, aber beim genauen Betrachten hat man gesehen, dass der wirklich ein großes Struma hatte, eine große Schilddrüse und eine Oberlidtraktion. Und wir sind sogar mit dem Stethoskop über die Schilddrüse gegangen und haben ein Schwirren gehört. Und dann haben wir uns die Kurve in die Hand genommen und haben gesehen, dass die Schilddrüsenwerte von den letzten Tagen nicht so gut waren. Also das TSH wird deutlich, deutlich verringert. Ah, da ist ein Punkt verschoben. Es soll 0,0005 sein. FT3, FT4 wird deutlich erhöht. Und er hatte auch positive TSH-Rezeptorantikörper. Jetzt gibt es dieses schöne Merseburger Trias. Es ist zum einen das Struma, das ist der Exophthalmus, also die hervorstehenden, die Orbitopathie, und die Tachykardie. Diese drei zusammen, diese klassische Definition, klinische Definition eines Morbus Basedow. Bei diesen Patienten war das auch bekannt, jedoch ist es in der Akutsituation untergegangen. Das heißt, wenn dieser Patient jetzt das alles in Kombination hat, wie nennt man jetzt seinen Zustand? Was hat er? Was glaubt ihr? Irgendwas mit der Schilddrüse, irgendwas Thyreo. Ja, deine thyreotoxische Krise. Eine akut einsetzende und auch wirklich lebensbedrohliche Situation mit ungünstiger Prognose. Also man sollte schon, auch wenn es selten ist, daran denken. Gerade wenn man in einem Setting ist, wo Kontrastmittel eingesetzt wird. Das teilt man nach Stadien ein. Das erste Stadium ist oft eben Tachykardie. Es kann bis zur Herzinsuffizienz führen. Hyperthermie, da haben wir jetzt auch, warum die Temperatur so hoch war. Diarrhö, das Ganze führt zu Exsikkose, viel Flüssigkeitsverlust. Beim Stadium 2 haben wir dann schon Bewusstseinsstörungen. Wir haben Desorientierte, wir haben psychotische Symptome. Und das dritte ist das ungünstigste Szenario, das ist dann das Koma. Die Diagnostik ist tatsächlich primär klinisch. Dann denken wir uns, super, wenn wir das noch nie gesehen haben, was machen wir denn dann? Der Kollege hat schon MD-Calc erwähnt. Das ist wirklich eine ganz hervorragende App, die sollte man haben. Da kann man nämlich den sogenannten Birch-Wartofsky Point Scale Scorer nutzen und der kann einem die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass dieser Patient das vielleicht wirklich hat. Von der Diagnostik her ist es schon so, dass man an dem Tag, an dem man das feststellt, gerne auch nochmal die Schilddrüsenwerte abnimmt. Das heißt, auch wenn wir gesehen haben, die waren vorher schlecht, bitte unbedingt nochmal eine Bestandsaufnahme machen, damit man eine Verlaufsdynamik hat. Es ist aber ganz wichtig zu wissen, dass die Höhe der Schilddrüsenhormone nicht den akuten Zustand widerspiegeln. Die können also auch eigentlich eher in die obere Normbereich oder untere Normbereich fallen. Heißt aber nicht, dass er deswegen in keiner Krise ist. Also es ist wirklich eher eine primär klinische Diagnose. Was machen wir? Wir müssen als erstes ihn mal verlegen, weil das ist, wie wir schon gesagt haben, ein gefährlicher Zustand. Er braucht auf jeden Fall Flüssigkeit, er braucht viele Elektrolyte, wahrscheinlich auch Kalorien, weil das ist ja eine hohe Stoffwechselumbausituation. Wir müssen die Temperatur senken, Sauerstoff geben, falls es braucht, und vor allem, wir müssen eine Thromboembolie-Prophylaxe geben. Und bei der kardialen Symptomatik, geben wir zum Beispiel einen Beta-Blocker, Esomelol, Propranolol, das kann man sich aussuchen. Und vor allem, wir geben Cortison. Cortison ist vor allem wichtig, weil durch diese beschleunigte Stoffwechsellage kommt es... Ja, bitte. Es kann sein tatsächlich, dass sie auch einen Infekt oder das Infekt auch ein Trigger sein kann, um so eine Krise auszulösen. Also wenn zum Beispiel die Kontrastmittelgabe war und er hatte noch einen Infekt dazu, deswegen steht er auch gegebenenfalls vor diesen drei Punkten, dann könnte sozusagen der Infekt mit als Trigger gewertet haben und dann gibt man eben noch gegebenenfalls ein Antibiotikum. Mhm. Cortison ist wichtig, weil eben durch diesen hohen Stoffwechselumsatz geht viel Cortison, wird viel verbraucht. Das heißt, wir rutschen eigentlich in eine Nebenniereninsuffizienz. Und außerdem ist dieses Cortison auch wichtig, um die Konversion von T4 zu T3 zu unterbinden. Das heißt, Cortison ist auf jeden Fall auch eine wichtige Säule in der Therapie. Dann müssen wir natürlich erstmal schauen, dass wir die Hormonsynthese etwas in den Griff bekommen. Wir können tatsächlich, wenn wir wissen, dass wir Kontrastmittel geben, ihre Nahttropfen geben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch als Vorbereitung vor Kontrastmittelgabe. Das kann man natürlich entweder davor oder auch danach gut geben. Bei beiden Medikamenten muss man allerdings aufpassen, die können noch Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel auch Agranulozytose. Als Hämatologe ist es nicht selten, dass wir gerufen werden, weil diese zum Beispiel zum Einsatz kamen und plötzlich das Blutbild ganz doll verändert ist. In ganz schlimmen Fällen müssen wir eine Plasmapherese machen. Das ist aber eher wirklich selten, weil meistens kann sowas gut abgefangen werden. Und man sollte schon auch über eine Thyroidektomie nachdenken, weil die doch auch wichtig ist, vor allem wenn eine Krise nicht beherrschbar ist. Das heißt, idealerweise sich mit den Chirurgen auch schon mal zusammensprechen. Es gibt absolute und relative Kontraindikationen, also an das sollte man auch immer denken. Das muss man aber jetzt im Turnus nicht selber entscheiden, da nimmt man dann einfach Kontakt mit der jeweiligen Abteilung auf. Die häufigsten Ursachen, wie schon gesagt, wir haben eine gesteigerte Hormonproduktion nach einem Jodexzess. Wir haben zum Beispiel ein plötzliches Absetzen von einer thyrostatischen Therapie. Wir haben eine destruierende Thyroiditis, die das vielleicht verursacht hat. Es gibt aber auch Erkrankungen, wie die Infekte eben schon erwähnt, die auch solche Krisen verursachen können. Und der Klassiker Amiodaron kann sowas auch verursachen. Schilddrüsenoperationen natürlich auch. Wir wollen natürlich, wenn wir das wissen, dass dieser Patient eben eine Hyperthyreose hat, eine Prophylaxe geben. Ich weiß nicht, ob das eurem Schema im Krankenhaus entspricht. Bei uns ist das die SOP. So viel Erinat geben wir vor- und nach Kontrastmittel und dann noch über 7 bis 14 Tage. Ist das ungefähr vergleichbar in euren Häusern, wo ihr tätig seid? Jetzt kommt noch eine Bonusfrage. Ihr seht diesen Patient jetzt vor der Spitalstür, weil ihm geht es wieder gut. Der hat sich wunderbar wieder erholt. Und er ist vor der Tür, er war ja da mit einem Herzinfarkt, das heißt, er steht vor der Tür und zündet sich eine Zigarette an und bittet sie um ein Feuerzeug. Und was sagen sie ihm? Rauchen verschlechtert die bereits vorhandene Orbitopathie oder Rauchen senkt die Wirksamkeit von den Glukokortisoiden herab, die wir ihm gerade gegeben haben für diese Krise. Wer ist für A? Wer ist für B? Es ist tatsächlich A. Es ist tatsächlich so, dass der oxidative Stress auf die Gefäße hin, vor allem retrobulbär, mit einer Auswirkung haben kann auf eine Orbitopathie, die bereits besteht. Wir kommen zum dritten Fall. Sie sind Arzt in der Notaufnahme und es kommt mit dem Hubschrauber eine 29-jährige Patientin aus einem anderen Krankenhaus zutransferiert, weil die nicht wussten, was mit ihr los ist. Sie hat eine Perikardtamponade mit 29 und einen ausgedehnten Perikarderguss. Sie präsentiert sich deutlich reduziert, hat Sauerstoffbedarf, hypertensiv entgleist und wir sind Pro, wir haben ein Herzecho schon mal schnell gemacht und wir haben gesehen, dass der Ventrikel verdickt ist, sie hat ein vergrößertes Herz und einen Gott sei Dank nicht hämodynamisch wirksamen Perikarderguss. Sie hat Reizhusten, Dyspnoe, eine sehr raue Stimme, so eine sehr klobige Stimme, ein Ödem überall und eine ganz teigige Haut und sie wirkt auch komplett ödematös, aufgeschwollen und teigig. Eine PE wurde in dem anderen Krankenhaus schon ausgeruled und wir wissen, sie hat einen Bleiguss und ein bisschen Infiltrate. Erste Gedanken. Ödematös, teigig. Ja.
Postinfektiös, Myokarditis vielleicht.
Okay, sehr gut. Ja, sie ist jung, postinfektiös. In diesem Jahr auch wieder sehr häufig gewesen. Mykoplasmen haben das gerne verursacht. Sonst noch Gedanken. Was ist dieses Aufgeschwollene auch? Also du bist auf dem richtigen Weg, weil das würde vor allem auch den Perikarderguss und diese Richtung erklären. Aber warum hat sie überall Ödeme? Überall. Raue Stimme. Ist auch schwierig. Also das wäre wirklich ganz arg, wenn das wer wüsste. Okay, wir arbeiten uns mal vor. Also wir schreiten wieder zum Äußersten. Wir untersuchen sie klinisch. Sie hat leichte Rasselgeräusche, sie hat ja auch einen Pleuraguss. Die Stimme ist heiser, die Zunge ist geschwollen. Die Lippen auch und sie ist eher kühl. Sie hat 34 Grad Körpertemperatur. Sie ist bradykard im EKG. Das QT schaut verlängert aus. Und wir machen natürlich eine PGA. Wir sehen pH nicht so gut. 7,2 eher azidotisch. Sie ist hyperkapnisch. Hat auch eine Hypoxie. Wir machen natürlich auch ein Labor. Vielleicht helfen die Laborwerte ein bisschen weiter. Also alles, was in Fett markiert ist, ist auffällig. Das heißt, der HB ist bei 7, das CHB ist bei 19, Kardialmarker sind alle erhöht, TSH ist 76. Hat da jemand jetzt einen Gedanken?
Die teigige Haut wird wahrscheinlich ein Myxödem sein.
Hervorragend. Ja. Jetzt sind wir da, ganz genau. Sie hat ein Myxödem mit einer respiratorischen Insuffizienz durch Hypoventilation und auch einer metabolischen Beeinträchtigung. Das Myxödem ist also das Auftreiben der Haut mit Ablagerungen, die eben ganz spezifisch sind. Man kann diese Mucine in der Haut tatsächlich auch bioptisch nachweisen. Und das macht ganz klassisch nämlich diese teigige Haut. Und die Ursache ist, dass eben der Stoffwechsel bei der Hypothyreose gestört ist und dadurch es zu dieser Glykosamin-Glykogen-Glykokan-Ablagerung kommt. Das Ganze diagnostiziert man zum einen klinisch, dass man eben dieses klassische Bild dieser teigigen Haut sieht. Und wirklich hinweisend ist auch, dass die Stimmbänder auch verschwollen sind. Also wenn man einen Hanoisten reinschauen lassen würde, dann hat man auch eine Schwellung der Stimmbänder. Das ist auch sehr spezifisch für dieses Myxödem. Und dann hat man dieses klassische Myxödem-Herz tatsächlich, dass man eben auch eine Beteiligung kardialerseits hat, indem es zu einer Herzvergrößerung kommt. Das ist also ein schleichender Prozess. Es kommt dann dadurch auch zu einer unerkannten, weil es eben oft junge Patienten sind, auch Herzinsuffizienz bis hin zur Dekomp. Und dann kommen die Patienten mit starker Dyspnoe, ihnen geht es sehr schlecht. Und wir haben vor allem im Labor die manifeste Hypothyreose. Bitte.
Wie kommt da die Hypothermie zustande?
Die hat auch was mit dieser, also anders gesehen, wenn man nochmal auf das andere Beispiel geht, der hat eine Hyperthermie. Das heißt, wir haben einen massiven metabolischen Stoffwechselumsatz. Hier ist genau das Gegenteil. Das heißt, man ist komplett runtergefahren vom System her, um das mal ganz platt auszudrücken. Und der Körper ist auch so mit anderen Mechanismen beschäftigt, als dass an vielen Rädern runtergedreht wird und dadurch kommt auch diese Hypothermie. Also es ist eher katabolisch bedingt. Und dann histologisch, wenn man das ganz genau machen möchte, aber das habe ich selten gesehen, dass wirklich eine Stanzbiopsie genommen wird, ist, dass man dann diese Muzine nachweisen kann. Die schlechtere Variante wäre, wenn es dann bis zum Koma kommt. Da haben Sie also eine Schocksymptomatik, sind Hypotonbradikat, keine Reflexe mehr da, also dann sind wir wirklich in einer sehr gefährlichen Ecke. Prinzipiell sollten diese Patienten auch auf eine Überwachungs- oder Intensivstation kommen. Man kann Verbände, also das machen bei uns dann die Dermatologen, mit steroidhaltiger Salbe für die Haut geben. Das sieht dann wirklich wie so ein bisschen ein Michelin-Männchen aus, überall Verbände auf der Haut. Wir geben auch Glukokortikoide und wir substituieren vor allem das Thyroxin. Das heißt, wir fangen IV initial an, je nachdem auch, wie gut die Patienten schlucken können. Danach kann man das also auf POs umstellen, langsam wieder erwärmen, das heißt mit Wärmedecken oder auch mit warmen Räumen arbeiten. Elektrolythaushalt muss wieder hergestellt werden und je nachdem, wie die respiratorische Situation ist, da auch unterstützen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsfall. Ich bin ja doch auch Hämato-Onkologin. Wer möchte Hema oder Onko machen? Hände hoch. Niemand! Okay, vielleicht kann ich euch trotzdem begeistern. Sie sind Turnusarzt, oder wer war schon auf einer Onko? Ja, sehr gut. Ja, na bitte. Vielleicht kennt ihr das dann. Sie sind Turnusarzt auf einer Hämato-Onko. Vor 2 Tagen hat ein Patient mit einem Non-Hodgkin-Lymphom, einem DLBCL, eine CAR-T-Zell-Therapie bekommen. Was ist das denn? Wer hat das schon gehört? Lernt man das im Studium? Das haben wenige gehört, überraschenderweise. Okay. Ich bin entsetzt. Na, passt auf. Das sollte man nämlich schon wissen, weil es gerade in der jetzigen Zeit extrem relevant ist. Vor allem, wenn ihr auf eine hämato-onkologische Station kommt oder auch im niedergelassenen Bereich. Also, wir haben einen Patienten. Der hat, zur jetzigen Zeit ist es noch begrenzt auf hämatologische Erkrankungen. Also, der hat eine hämatologische Erkrankung, wie zum Beispiel ein Lymphom, der hat ein multiples Myelom, der kann eine akut lymphatische Leukämie haben, eine ALL. Der ist therapiert worden, das hat nicht funktioniert, das heißt, er hat ein Rezidiv oder ist relapsiert. Und jetzt gibt es seit 2021 eine großartige Therapie. Wir können von diesem Patienten eine ganz einfache Blutabnahme machen. Der kommt zur Blutabnahme, wir entnehmen ein paar Röhrchen, die schicken wir in 3 spezialisierte Zentren in die USA. Die schicken das dann durch ein Riesensieb und wir ferisieren nur die T-Zellen raus. Und diese T-Zellen, die werden dann scharf gemacht. Unter dem Mikroskop, die werden genetisch verändert. Deswegen heißt auch diese Therapie CAR. Das hat nichts mit dem Auto zu tun, sondern das heißt chimerisch Antigenrezeptor. Also dieser Rezeptor wurde chimerisch verändert, dass er nur auf die Tumorzelle geht. Das ist genial. Dann hat man diese Zelle also erstellt, die werden dann multipliziert und kommen dann total unspektakulär in so einem kleinen Infusionsding wieder mit der Post an uns zurück. Das Ganze dauert 3 Wochen, kostet ungefähr 500.000 Euro, zahlt die Kasse. Und das kriegt dann der Patient wieder zurück. Ha! Das heißt, wir haben einfach mal irgendwann vielleicht die Stammzelltransplantation ersetzt. Wir nehmen unsere eigenen T-Zellen und die können wir scharf machen unter dem Mikroskop. Das klingt großartig. Jedoch, diese Therapien haben zu 90% der Fälle Nebenwirkungen. Das heißt, fast jeder hat irgendein Problem damit, was aber Gott sei Dank gut beherrschbar ist. Was sind denn die Probleme? Also wir haben also jetzt diese Zellen, die wir einfach in den Körper wieder zurückschicken. Das heißt, theoretisch kann das Problem überall sein. Und wir haben bei uns, in dem Krankenhaus, wo ich tätig bin, unsere Transplantationsunit, das ist auch unsere Überwachungsunit. Da sind so Glasscheiben und Monitore und da können wir reinschauen und wir schauen immer genau, wie es diesen Patienten geht. Und innerhalb von ein paar Stunden bis Tagen, bis teilweise auch Wochen, können entweder kleine Nebenwirkungen oder auch massive Nebenwirkungen auftreten, weil das gesamte Immunsystem erstmal scharf gemacht wird. Man hat wie einen Interleukinsturm. Es wird plötzlich alles, was wir an Immunabwehr haben, in die Höhe geschraubt. Und das kann bei manchen ein bisschen Kopfweh sein, ein bisschen Blutdruckabfall, bei manchen aber fulminante Probleme. Und man unterscheidet zwischen zwei Kategorien. Alles, was unterhalb vom Körper passiert, das ist das sogenannte Cytokine-Release-Syndrom, alles unterm Kopf. Alles, was oberhalb ist, das ist das sogenannte ICANS. Auf die gehe ich gleich genauer rein. Bei dem ICANS, da spricht man eigentlich von einem enzephalopathischen Zustand. Die Medikamente, die man geben kann, um diese Zytokine, die im Körper ein Problem machen, die kann man gut in diesem Setting geben, aber nicht, wenn es den Kopf betrifft. Weil die gehen nicht über die Blut-Hirn-Schranke. Das ist also ein Problem. Das heißt, wenn der Patient hier oben eine Neurotox entwickelt, dann braucht man andere Medikamente. Und weil wir wissen, dass in eigentlich 90% der Fällen die Patienten ein Problem haben, müssen unsere armen Schwestern, kann man fast sagen, alle 3 Stunden zu diesen Patienten gehen und einen Score mit denen machen. Zum einen graduieren sie, ob ein sogenanntes Cytokine-Release-Syndrom, so ein Hyperinflammationssyndrom, vorliegt. Das kann bis zu ein bisschen Fieber, ein bisschen Übelkeit, bis hin zu wirklich massiver respiratorischer Problematik gehen. Und das wird dann immer mit den Vitalparametern alle paar Stunden wirklich regelmäßig über mehrere Tage wiederholt, bis wir in der Safe Zone sind und dann kann man den Patienten entlassen. Bei dem ICANS, bei diesem Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity Syndrome, ist es ähnlich. Nur da kann man keine Vitalparameter messen, sondern da geht man wirklich banal mit einem Fragebogen hin und fragt die Patienten, wo sind wir denn? Und welches Jahr haben wir denn? Und was ist das hier? Und wie nennt man das hier? Und zählen Sie mal von 100 runter. Und das ist ein Fragebogen, auf den kann man 10 Punkte kriegen. Das müssen die alle 3 bis 4 Stunden machen. Und ganz wesentlich ist auch, eines der Veränderungen, die am frühesten stattfindet, ist gar nicht mal, dass die ein bisschen desorientiert sind, sondern das Schriftbild verändert sich. So ein ganz leichter Tremor. Und deswegen hat man auch gelernt, dass eines von diesen 10 Elementen ist, dass Sie sich einen Satz aussuchen, die Patienten, den müssen Sie regelmäßig schreiben. Und wenn sich da was im Schriftbild verändert, dann haben wir ein Problem. Dann wissen wir, dass es Richtung Neurotox geht. Und dann kommen auch schon meistens die anderen Beschwerden mit Kopfschmerzen und lalala. Das Ganze kann also initial sofort kommen, das CRS ganz oben, das ICANS tückisch ein bisschen später. Das ist dieser tolle ICANS oder ICE-Score, wo eben diese Fragen runtergerattert werden und immer wieder überprüft wird, ob der Patient es zu 10 Punkten schafft. Unser Patient hatte nur 7 Punkte, ich hatte Nachtdienst. Ich dachte, es würde ein ruhiger Nachtdienst werden, er hatte 7 Punkte. Er konnte mir nicht mehr sagen, in welchem Jahr wir sind, wir waren bei 1902, er war noch gar nicht so alt. Er war nicht mehr im Krankenhaus, er war tatsächlich zu Hause vor dem Feuer mit seinem Haustier. Und das Schreiben sah so aus. Man kann richtig schön sehen, die Infusion wurde am 2.9. gegeben. Da haben wir gestartet mit dem Satz, Essen war sehr gut. Das war sein Lieblingssatz. Und den musste er regelmäßig schreiben. Am 3.10. war noch alles in Ordnung. Am 4.10. ging es stündlich den Bach runter. Und ganz zum Schluss ist es gar nicht mehr lesbar, das ist gar nicht mehr ein Wort. Also man sieht, wie drastisch und wie schnell so eine Veränderung tatsächlich passieren kann. Und das alles nur, weil wir diese Infusion gegeben haben. Ja, was macht man jetzt? Schwierig. Also wir haben bei uns überall im Büro so Bäume hängen, weil das kann man sich kaum merken, wie man so schnell in so einem Fall auch reagieren muss. Deswegen haben wir bei uns immer diese ICANS und CRS-Vorgehensbäume immer hängen. Und in unserem Fall hatte der Patient, man sieht es da oben, 7 Punkte. Das heißt, wir waren bei einem ICANS oder beim ISCOR mit 7 bis 9. Er war spontan weckbar, das hat alles gepasst. Wir haben ihn monitiert und leider, wie man gesehen hat, ist nämlich über die paar Stunden, ich habe das mir nämlich ein paar Stunden angeschaut, also eigentlich, wenn man ehrlich ist, um 13 Uhr wurde es schon schlecht. Und dann haben wir uns das noch ein bisschen angeschaut und um 23.40 Uhr haben wir uns dann entschieden, dass wir was tun. Und da gibt man dann einfach Dexamethason. Das ist natürlich für die Therapie immer ein bisschen doof. Weil wir hemmen die komplette Aktivität, die wir eigentlich gerade ihm infundiert haben. Aber in manchen Fällen ist es einfach nicht möglich und man hat auch nicht so einen Riesenverlust. Aber man muss daran denken, wenn man natürlich viel, viel, viel Cortison gibt und das Immunsystem wieder dämpft, nichts optimal, aber ist halt notwendig, um auch zu schützen vor den Komplikationen. Ihm ging es dann übrigens super. Der hat dann ganz normal wieder schreiben können. Es hat sich alles wieder gut ergeben. Das ist nochmal die amerikanische Leitlinie dazu. Das ist jetzt nur bezogen auf das Cytokine-Release-Syndrom, auf das CRS. Auch das ist etwas, das hängt aus oder das schaut man nach. Das muss man nicht unbedingt auswendig können, wenn man nicht vom Fach ist. Auf jeden Fall muss man eben unterscheiden, in welcher Graduierung wir uns befinden. Grad 1 ist nur ein bisschen Fieber. Grad 2 ist dann schon, wenn der Druck runtergeht. Und man sollte einfach nur wissen als Turnusarzt, man muss bei bestimmten Dingen reagieren oder jemandem Bescheid geben, dass sich etwas verändert hat. Das ist einfach ganz wichtig. Und warum ist es nur noch wichtig im niedergelassenen Bereich? Naja, wenn ich nochmal auf diese schöne Skala gehe, die Sachen können halt auch später entstehen. Die werden nämlich regulär bei uns tatsächlich nach 4 Tagen entlassen. Und dann sind sie vielleicht beim Hausarzt oder beim Internisten und holen sich noch Medikamente. Und dann plötzlich misst die Schwester vorne Temperatur und er hat ein bisschen Fieber. Das könnte halt auch leider kein Infekt sein, sondern man muss deswegen immer daran denken, dass da vielleicht noch eine Nebenwirkung von diesen Therapien stattgefunden hat. Hat jemand, der auf einer Onko war, schon mal sowas gehört oder gesehen, seit den Häusern, wo KT-Zellen gemacht werden? Nein. Es werden auch die KT-Zellen tatsächlich begrenzt auf nur 6 Krankenhäuser in ganz Österreich. Das ist sehr streng reguliert. Und das macht das AKH und ich glaube bald auch das Hanusch, aber ich glaube nur in Studien. Und eben St. Pölten. Also wenn ihr in solchen Häusern seid, es ist extrem spannend, das einfach mal zu sehen und was mit diesen Patienten auch passiert. Und vor allem, wie wichtig diese Therapien sind, wenn es vor allem auch um die Heilungschancen geht. Ich habe vorhin schon erzählt, das sind also Patienten, wo es momentan zugelassen ist, die haben schon eine Therapie bekommen. Und das ist sozusagen der zweite Anlauf, das ist also die Rezidivtherapie. Und wir reden also davon, dass tatsächlich auch eine Heilung möglich ist. Das ist revolutionär. Dass das möglich ist, vor allem bei zum Beispiel diesen DLBCL-Patienten. Da war eigentlich eine Heilung praktisch nur in der Erstlinie möglich. Und bei der zweiten Linie, da war dann schon die Überlebensrate ein bisschen schlechter. Jetzt reden wir davon, dass wenn diese gut darauf ansprechen, die leben immer noch. Das ist fantastisch. Und genauso in anderen Entitäten. Follikuläres Lymphom, wenn das wiederkam, 2 bis 4 Jahre. Jetzt, wir reden hier von einer funktionellen Heilung. Irgendwann wird sicherlich diese Therapie auch in die Erstlinie rutschen. Aber das bedarf noch viel mehr Verständnis und Observanz, weil das ist so neu, wir wissen noch gar nicht, was das alles in Wirklichkeit mit uns macht. Also wir werden noch viel davon lernen, aber das ist auf jeden Fall gerade die Zukunft. Diese Therapien werden immer weiter eingesetzt und bieten auf jeden Fall sehr viele Chancen und sehr viel Hoffnung. Wer will jetzt Onko machen? Ha, ja, ich sage, fein. Gut, dann kommen wir zum... Schau gut, wie wir in der Zeit sind. Zum nächsten Beispiel. Wir sind Turnusarzt in der NFA, mal wieder. Und es kommt eine 62-jährige Patientin. Sie hat einen Husten, wohlgemerkt, sie kommt gehend. Das fand ich besonders interessant. Das war eine Patientin, die ich gesehen habe, die kam so. Sie sagt, ach, Luftnot, nicht so wirklich. Sie hat ein bisschen Husten und ein bisschen Schleim und das ist so ihr Hauptproblem. Sie hat aber extrem blaue Lippen. Das ist wahrscheinlich der Klassiker, den viele, die in der Rettung fahren, sehen. Total zyanotisch. Dyspnoe, hat ein giemendes Atemgeräusch, zieht schon mit der Hilfsmuskulatur, hat anamnestisch 40 Pergiers. An was denken wir und was machen wir? An was denken wir? 40 Pergiers, Dyspnoe, ja.
An eine COPD-Exacerbation.
Hervorragend. Und was machen wir?
Blutgasanalyse.
Jawohl, sehr gut, genau. Das ist wahrscheinlich so der Klassiker. Das kennen wahrscheinlich viele. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man das nochmal ganz kurz anspricht, weil es ist nicht selten, dass dann eine Schwester in der Nacht anruft und sagt, der Patient kriegt keine Luft und was machen wir jetzt? Das ist immer sehr unangenehm. Wir machen immer als erstes eine BGA. Das ist immer gut. Also natürlich gehen wir vor zum Patienten, untersuchen ihn klinisch, Anamnese. Aber wenn wir definieren wollen, wie eigentlich momentan die metabolische Situation ist oder die respiratorische Situation, dann machen wir eine Blutgasanalyse. Das Bild ist furchtbar. Das habe ich vom Handy abfotografiert. Das war so, aber bitte glaubt mir, wenn dort steht, dass der pH okay ist, dass das CO2 zu hoch ist, dass das O2 zu niedrig ist und dass diese Patientin schlecht gesättigt hat mit 61% Sättigung. Wir unterscheiden hier zwischen einer respiratorischen Partialinsuffizienz und einer respiratorischen Globalinsuffizienz. Bei der partialen Insuffizienz ist die Oxygenierung, also das partielle O2, schlecht. Das ist unter einer gewissen Grenze. Aber das CO2 ist noch in Ordnung, was oft an einer kompensatorischen Hyperventilation liegt. Bei der respiratorischen Globalinsuffizienz ist das O2 genauso erniedrigt, aber das CO2 zu hoch. Das heißt, hier haben wir einen Sauerstoffmangel plus eine CO2-Erhöhung, also ein Ventilationsversagen. In weiterer Folge wird dadurch, wenn das ein Dauerzustand ist, der Atemantrieb vermindert. Wir haben eine hyperkapnische Insuffizienz und irgendwann versagt die Atempumpe. Das heißt, das zu unterbrechen. Wir haben sie untersucht. Sie war tachykard, sie hat gegiemt, sie hatte zyanotische Lippen. Die Vitalparameter, der Druck war okay. Sie war tachypnoisch und sie hatte auch ein bisschen Temperatur, 38,1. Sie hatte 40 Päckjes, eine vorbekannte COPD, eine arterielle Hypertonie und auch eine KHK. Schon vorweggenommen, Spitze, wir haben eine exazerbierte COPD, also als Hauptdiagnose. Die Dyspnoe ist nämlich eines der häufigsten Probleme, mit denen die Patienten zu euch im medizinischen Setting kommen. In der Notaufnahme sind es 7%. Das heißt, ich hätte mir da eigentlich mehr erwartet, muss ich sagen. Bei der Allgemeinarztpraxis ist es 35% laut Statistik und 12% aller Patienten geben das beim Rettungsdienst an. Und die Ursachen dafür beim Rettungsdienst ist die häufigste Ursache, das ist für die Herzinsuffizienz. In der Notaufnahme ist es tatsächlich auch die COPD als häufigste Ursache und bei der Hausarztpraxis eine akute Bronchitis. Es ist also ein wichtiges Symptom verschiedener Ursächlichkeiten und entsteht vor allem durch physiologisch, auch aber psychologischen Stress und soziale und Umgebungsfaktoren. Der CO2-Partialdruck, wie ihr wahrscheinlich wisst aus der Physiologie, wird reguliert über bestimmte Chemorezeptoren, diese vor allem auch an den Carotiskörperchen, am Aortenbogen, an der Medulla oblongata und auch Druck- und Dehnungsrezeptoren in der Thoraxwand und an der Pleura. Die wichtigsten Differentialdiagnosen, die man ungefähr im Kopf haben muss, ist, dass es pulmonal, kardial, neuromuskulär sein kann, hämatologisch, Anämie, auch sehr häufig, oder aber auch andere Ursachen, toxisch, Fremdkörperaspiration. Das sind so ein paar von denen, die man ungefähr im Kopf haben kann. Red Flags, auf die sollte man achten. Wenn also der Patient Dyspnoe hat, dann schauen wir drauf, hat der einen Stridor? Muss man auch an Fremdkörper denken? Zyanotisch, also wird es schon gefährlich. Vigilanz vermindert, auch gefährlich. Hat er starke anhaltende Thoraxschmerzen? Ist er kaltschweißig, kreislaufinstabil? Also das sind alles rote Flaggen, auf die wir achten. Definiert, wahrscheinlich kann ich das relativ schnell hier mit euch überspringen. Ich glaube, die meisten wissen, was eine exazerbierte COPD ist. Sie ist leider sehr häufig, gerade bei eben den COPD-Patienten, die in Compliance sind, die schlecht eingestellt sind, eben auch oft getriggert durch Infekte. Man unterscheidet in verschiedene Schweregrade, leicht, mittel, wo eben bei mittel auch schon Corticosteroide zum Einsatz kommen, schwer, das heißt, die müssen stationär behandelt werden, vor allem, wenn eine höhere Sauerstoffbehandlung notwendig ist, und eine sehr schwere, das heißt, wenn die auf eine Intensivstation kommen. Was tun wir also mit diesen Patienten? Eine erste gute Idee ist schon mal, dass man ein SABA einsetzt, also ein kurzwirksames Bronchodilatatorium. Das wahrscheinlich viele kennen, das ist das Salbutamol. Es ist auch noch gut, wenn man das ergänzt mit einem SAMA, einem Anticholinerikum. Und es ist noch besser, wenn man das kombiniert. Das heißt, in Wahrheit schreiten die meisten schon in so einem Setting zu einem Kombinationspräparat. Das heißt, das Kombivent, das Klassische, das kann man vernebeln lassen, das geht super gut. Das macht meistens schon eine erste Linderung. Sollte das alles nicht wirken, dann kann man noch zu den sogenannten Phosphodiesterase-4-Hämmern oder Terbutalin greifen. Das ist aber auch hausspezifisch, habe ich von Kollegen erfahren. Also wir bei uns zum Beispiel, wir würden, wenn, dann Pricanyl verabreichen, noch zusätzlich, das ist ja mit Terbutalin. Und das ist auf jeden Fall auch immer noch sinnvoll, sollte man allein durch Kombivent keinen initialen guten Infekt erreichen. Eine wichtige Säule der Therapie ist auch, eben vor allem, wenn es um eine mittelschwere Exazerbation geht, ist, dass wir mit Corticosteroiden arbeiten, das heißt Prednisolon. Zur Erleichterung ist initial mal so ein Bolus immer gut, je nach Körpergewicht 50 bis 100 Milligramm. Und anschließend gibt man das dann noch für einige Tage dazu. Wichtig ist auch tatsächlich, wie der Kollege das auch schon gesagt hat, Vendal, weil oft haben die Patienten Angst. Sie haben Atemnot. Das ist ein ganz furchtbares Gefühl. Und diese Angst erstmal zu nehmen, da sinkt dann auch meistens erstmal die Tachykardie ein bisschen, weil die ist oft natürlich auch kompensatorisch, aber auch aus Angst natürlich bedingt. Also eine halbe Ampulle Vendal, das sind 5 Milligramm subkutan. Also wir geben Vendal subkutan gerne. Das kann man dann immer mal wieder in einem gewissen Zeitraum verabreichen. Alle 15 bis 30 Minuten. Und das hilft meistens schon gut. Man muss allerdings aufpassen, man darf die Patienten nicht in eine Atemdepression bringen. Also das einfach im Hinterkopf. Mit kleinen Dosierungen macht das jetzt nicht viel, aber wenn man das immer wieder, immer mehr gibt, muss man da schon drauf achten. Und Antibiotika. Die kommen nur zum Einsatz, wenn der Patient auch eine Purulenz hat. Wenn er auch wirklich ein verfärbtes Sputum hat, wenn er erhöhte Entzündungsparameter hat. Es gab eine Phase in den letzten Jahren, da hat das jeder einfach mit verschrieben, ein Antibiotikum, weil der Glaube war, dass die Exsorption auf dem Boden einer Infektion ist. Das ist aber nicht zwingend immer korrekt. Es ist oft der Fall, aber es kam deswegen auch zu vermehrt Resistenzentwicklungen. Also Antibiotikum soll eingesetzt werden, wenn ein verfärbtes Sputum dabei ist, wenn eine Entzündung wirklich mit dabei ist. Oder wenn wirklich der Patient eine sehr schwere Exazerbation hat, dann haben die Leitlinien auch gezeigt, sollte man es mitgeben. Sauerstoff, ganz wichtig. Wenn es geht, Nasenbrille. Wenn er mehr braucht, dann geben wir High Flow. Das ist mit so einem bisschen höheren Druck. Wenn wir da nicht weiterkommen, dann müssen wir Richtung CPAP denken. Das heißt, wir machen eine gewisse Überdruckbeatmung. Wenn wir da nicht mit weiterkommen, dann müssen wir eher Richtung intensivmedizinisch denken. Als ich ganz junge Assistentin war, hätte ich gewünscht, dass ich das gewusst hätte. Es gibt nämlich auch Kontraindikationen für den CPAP und das sollte man unbedingt vorher prüfen. Ich hatte nämlich einen Patienten in der NFA mit einer exazerbierten COPD, der gerade vor ein paar Tagen aus dem stationären Setting entlassen wurde, weil er eine obere GI-Blutung hatte. Und in der Schnelle, ich habe nur gesehen, oh, Highflow wird nicht besser und ich habe schon das CPAP-Gerät geholt und es kam dann ganz cool eine Oberärztin und sagt, was machst du da? Und hat dann Gott sei Dank mir in dem Moment die Anamnese nochmal richtig gegeben. Also bitte aufpassen. Es gibt wirklich auch Kontraindikationen, auch wenn es gut meint, nicht gleich zum CPAP greifen. Es ist zum Beispiel die GI-Blutung oder auch viel Sekret, so Mucusplugs. Also wenn die Patienten wirklich viel, viel Schleim haben, damit drückt ihr das einfach nur weiter in das bronchoalveoläre System. Das ist nicht gut. Also wirklich auch drauf schauen, ob das auch... Ja, bitte.
Eine ganz praktische Frage.
Ja.
Das CPAP-Gerät, kann man sich einfach auf eine normale Station organisieren?
Ich glaube nicht. Das ist meistens mit einer Monitierung verbunden. Und außerdem haben die meisten Patienten, denen es so schlecht geht, eine Arterie liegen. Und bei uns ist es so, auf der Normalstation sind Arterien gar nicht gewünscht, weil das müssen die Schwestern geschult sein, damit umzugehen. Das heißt, nein, also das CPAP wird tatsächlich eher in so einem Überwachungssetting, wo eine liegende Arterie ist, um auch regelmäßig zu überprüfen, wie stehe ich denn jetzt mit der Oxygenierung? Ist das ausreichend? Du musst ja immer wieder Kontrollen machen. Weil zu viel ist auch nicht gut, macht natürlich auch Radikale. Und außerdem müssen wir auch aufpassen, die haben oft ein Threshold, das eigentlich so 89-90% Sättigung völlig in Ordnung ist. Also da ist es wirklich gut, dass man immer wieder engmaschig drauf schaut, wie gerade die Oxygenierung ist. Also nein. Aber es ist ein mobiles Gerät tatsächlich. Also man könnte es sich theoretisch in einer Akutsituation von einer anderen Station holen. Ja. Okay. Hier nochmal ganz kurz, das wissen wahrscheinlich die meisten eh, Theophyllin, völlig out, macht man nicht mehr. War früher so, machen wir nicht. Antibiotika, wie schon erwähnt, machen wir nur, wenn wir wirklich den Verdacht auf eine Infektion haben. Unser Patient hat Vendal bekommen, Combivent, ihm ging es besser. Er hat O2 mit 4 bis 6 Litern durch die Nasenbrille bekommen, hat keine NIF, also eine Überdruckbeatmung gebraucht. Und ihr ging es Gott sei Dank dann besser. Cortison haben wir natürlich auch gegeben. Wir haben auch ein Röntgen gemacht. Da haben wir gesehen, dass diese Dame schon auch Infiltrate hatte, sodass wir uns dann auch dafür entschieden haben, weil die Entzündungswerte auch erhöht waren. Sie hat eine Leukozytose gehabt, eine ganz dezente. Also CRB war jetzt wirklich nicht beeindruckend, aber die Infiltrate waren eben schon da. Deswegen haben wir uns dann auch für ein Antibiotikum entschieden. Ich möchte ganz kurz einen Ausflug ins Asthma machen, weil das oft auch im stationären Setting fälschlich behandelt wird. Viele glauben, dass die Therapie ähnlich ist, weil es beide doch auch obstruktive Erkrankungen sind. Jedoch haben sie tatsächlich auch unterschiedliche Therapien. Ich möchte jetzt nur ganz kurz darauf eingehen, das Asthma eben häufig eher im Kinderalter ist vor allem eben auch eine allergische Genese. Bei der COPD sind es eigentlich fast ausschließlich Raucher oder durch Feinstaubbelastung im beruflichen Setting. Und medikamentös ist eben die Langzeittherapie, dass sie gut auf Cortison-Inhalationen ansprechen. Das ist nicht bei der COPD so. Und in der Akuttherapie ist ganz wichtig, dass man die Beta-2-Sympathikomimetika und auch systemische Glukokortikoide nimmt. In der Langzeittherapie haben wir eine ähnliche Situation. Das heißt, wir haben gutes Ansprechen auf die Beta-2-Sympathikomimetika, aber auch auf die Parasympathikolytika. Und wir haben hier eben auch das gute Ansprechen auf die Glukokortikoide. Das heißt, vor allem die Langzeittherapie ist anders und meistens kommt man hiermit eigentlich schon sehr gut zurecht. Da ist eben auch wichtig, anders als bei der COPD, lagern. Also ganz einfach den Patienten anders hinsetzen lassen, Lippenbremse machen lassen. Das sind alles schon Manöver, die man gut bei diesen Patienten machen kann. Beruhigen, Angst nehmen ist wichtig. Und bitte ganz wichtig hier beim Asthma, keine Mukolytika, keine Anxiolytika. Wir wollen sie nicht in die Atemdepression schicken. Wir wollen vorsichtig sein mit den Flüssigkeitsmengen. Wir wollen sie nicht zu sehr kardial belasten. Antibiotika sind hier eigentlich auch nicht notwendig, wirklich nur bei einem zwingenden Verdacht. Seid ihr noch aufnahmefähig? Dann gehen wir gleich zum nächsten Beispiel. Sie sind auch jetzt wahrscheinlich wieder ein Klassiker. Spricht wahrscheinlich viele Notfallmediziner auch jetzt an. Sie sind Donnerstags auf der Unfallchirurgie. Die Schwester ruft Sie an, das Patient, 80 Jahre, hat Thoraxschmerzen. Richtig Thoraxschmerzen, atemabhängigen Schmerz. Vor 14 Tagen hat er sich den Arm gebrochen, er hat einen Gips und der soll eigentlich bald entfernt werden. Dyspnoe hat er jetzt nicht sonderlich, er hat ein bisschen das Gefühl, dass er eben so einen atemabhängigen Schmerz hat, eine erhöhte Herzfrequenz, ein bisschen kaltschweißig, keine Hämodysen. An was denken wir? Das muss jetzt wie aus dem FF kommen. Ja, wir denken an einen PE. Was ist aber noch wichtig, woran müssen wir auch denken? Weil Thoraxschmerz ist leider ein Riesenfeld von Differentialdiagnosen. Was fällt euch generell jetzt unabhängig von dieser Fallvignette zu Thoraxschmerz ein? Thoraxschmerz, was kann das sein? Ja. Ja, Myokardinfarkt. PE haben wir schon gehört. Pneumothorax. Sonst? Ja, Aortendissektion. Sonst? Hey, sehr gut, genau. Es gibt nämlich auch Dinge, die nicht nur Herz und Lunge betreffen. Sonst? Lumbago kann auch nach vorne ausstrahlen. Also es gibt auch Banalitäten, die tatsächlich damit einhergehen. Und leider ist dieses Feld eben sehr groß. Typische kardiale Ursachen, AP-Beschwerden. Kann auch sich als Thoraxschmerz bemerkbar machen. Instabile AP, also im Sinne eines androhenden Myokardinfarktes, Herzinfarkt, Perikarditis. Wir haben pulmonologische Ursachen, wir haben schon gehört, Pneu, Lungenembolie, PE. Eine Pleuritis sicca kann auch wehtun. Wir haben schon das Aneurysma gehört. Die Esophagusruptur, ganz wichtig. Wir haben aber auch einfach normale Rückenschmerzen, Rippenfraktur durch Stürze, Pankreatitis kann auch Rückenschmerzen machen. Es gibt auf AMBOSS, was wahrscheinlich die meisten haben, eine wunderbare Übersicht mit diesen Not-to-Miss-Diagnosen. Also bei akutem Thoraxschmerz sollte man immer auf diese wesentlichen Diagnosen auch Rücksicht nehmen und daran denken. Und das Ziel ist in Wahrheit, ein Ausschlussverfahren zu fahren. Wir müssen also runterdröseln, was unser Patient jetzt in Wahrheit hat. Und das Gefährliche vor allem ausschließen. So, also der hat Thoraxschmerz, der hat Angst. Wir beruhigen ihn. Wir gehen zu ihm hin, wir sagen, dass wir ihn anschauen. Wir legen am besten schon mal zwei Zugänge. Das wäre schon richtig toll. Man weiß ja nie. Wir machen das einfach mal. Und wir stechen dabei noch gleich eine BGA. Diese BGA zeigt schon, dass er ein bisschen ein Oxygenierungsproblem hat. Der partielle Sauerstoffgehalt ist schon erniedrigt. Und was auch auffällt, ist, dass das AADO2, das ist die Differenz zwischen dem alveolären pulmonalen Sauerstoffgehalt und dem Sauerstoffgehalt im Blut. Der ist hoch. Wenn wir also eigentlich gut versorgt sind pulmonal, aber im Blut wenig ankommt, ist dieser Wert hoch. Das zeigt uns, dass irgendwie ein Gasaustauschproblem. Das ist also hinweisend, das kann man sich merken. Wenn das erhöht ist in der BGA, dann müssen wir schon daran denken, dass da vielleicht irgendein pulmonales Problem ist, was den Gasaustausch stört. Was auch wichtig oder vielleicht relevant ist, ist, dass man sich ungefähr auch ausrechnen kann, wie viel ungefähr man denn eigentlich in einem bestimmten Alter an partiellen Sauerstoffgehalt haben sollte oder könnte. Da gibt es so eine Formel, die kann man sich dann beinehmen. Das ist 100 minus 0,3 mal Alter in Jahren. Bei einem 60-jährigen Patienten wäre es zum Beispiel, das sollte ungefähr bei 82 mm Hg sein. Wir haben ihn untersucht. Tachykard, Wir schauen uns natürlich an, bei Thoraxschmerzen sind die Beine geschwollen, war vielleicht schon eine TBVD vorher, hört man sonst noch auskulatorisch irgendwas silent lang, Rasselgeräusche, alles Begriffe, auf die man auf jeden Fall horchen sollte. Wir machen ein EKG, ist da vielleicht ein S1Q3-Typ oder etwas anderes Hinweisendes, weil wir haben ja im Kopf schon, dass da vielleicht eine PE im Raum ist. Und wir machen ein Labor. Und jetzt ist immer die Frage, nehmen wir jetzt den Dedimer ab? Wird gleich schon im Kopf geschüttelt. Das ist nämlich immer eine schwierige Frage. Und gerade in der Notaufnahme, manchmal, ich weiß nicht, wie das in euren Häusern ist, macht das die Triage schon. Und dann denkt man sich, verdammt, nehmen wir jetzt den Dedimer ab? Also es ist immer mal gut, sich eine Vortest-Wahrscheinlichkeit anzuschauen. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass der Patient wirklich eine hat? Da gibt es zwei Scores. Wir haben den Well-Score, wir haben den Geneva-Score. Beide sind gut, aber tatsächlich möchte die Literatur, die bevorzugt den Well-Score. Der hat im klinischen Setting einfach mehr Einklang gefunden. Das heißt, man überlegt sich, okay, anhand des Well-Scores können wir schon mal festlegen, wie ist denn die Vortestwahrscheinlichkeit? Kann der wirklich eine haben? Und wenn diese Vortestwahrscheinlichkeit eher gering ist, aber wir doch irgendwie vielleicht dran glauben, dann sollte man die nicht mehr abnehmen. Wenn die Vortestwahrscheinlichkeit eh hoch ist und wir wissen, es sind bestimmte Parameter, wie zum Beispiel ein dilatierter rechter Ventrikel oder etwas anderes, was wir klinisch gesehen haben, dann können wir den auch gleich ohne einen Dedimer abzunehmen ins CT schicken. Wird tatsächlich bei uns auch häufig so gemacht. Jetzt hat die Schwester den abgenommen. Das ist jetzt nur theoretisch. Jetzt hat die Schwester den abgenommen. Und hätte jetzt dieser Patient keine Vor-OP gehabt, was also eben auch ein hinweisender Marker ist, warum es wahrscheinlich ist, und er hat es ein Dedimer von 0,8, was ist denn das? Das ist so ein bisschen Dedimer. Was kann man jetzt damit tun? Hat da jemand einen Gedanken? Oder habt ihr das Szenario schon mal gehabt, so ein bisschen Dedimer, so ein bisschen erhöht? Also wenn das der Fall ist, dann könnte man sich entweder dafür entscheiden, dass ich ihn auf jeden Fall in die Röhre stecke und ich mache eine CT. Oder ich schaue mir, Gott sei Dank, einen Score an, den wir bei uns haben, beziehungsweise es gibt eine Empfehlung von der Gesellschaft für Kardiologie für den Dedimer. Wie schon erwähnt, bei einer mittleren bis niedrigen Vortestwahrscheinlichkeit könnte man ihn abnehmen. Wenn wir dann aber einen haben, der so ein bisschen erhöht ist, dann gibt es einen altersadaptierten Wert, sodass wir rechtfertigen können, warum wir diesen Patienten jetzt nicht in eine CT stecken. Unser Patient war 80. Die Formel ist Alter mal 10 bei einem Patienten, der über 50 ist. Unser Patient also mit 0,8 Dedimer, 80 Jahre, 80 mal 10 Mikrogramm sind 0,8. Das heißt, er hat einen Dedimer, der für sein Alter entsprechend in der Norm ist. Das heißt, auch wenn die Schwester den jetzt abgenommen hat und wir den jetzt da stehen hatten und wir haben jetzt keine CT gemacht, dann können wir vor dem Richter rechtfertigen, dass es auf jeden Fall in Ordnung war, sich so zu entscheiden, weil es ein altersadaptierter Dedimer ist. Man kann auch, das ist auch unabhängig von der Fallvignette, den Years Score anwenden. Das ist der Klassiker, den wir in der NFA verwendet haben, wenn wir uns ziemlich sicher waren, dass es keine PE ist, aber man muss es natürlich, man muss sich immer rechtlich absichern, das ist einfach in der Medizin so. Wir können nicht sagen, ich habe geglaubt, sondern wir müssen sagen, ich habe diesen Score verwendet, der ist korrekt und dürfen wir einsetzen, den Years Score. Der Years Score hilft uns zu klassifizieren, dass eine PE wirklich unwahrscheinlich ist. Und das haben wir auch oft in den Brief so geschrieben. Years Score, so und so viele Punkte, PE unwahrscheinlich, deswegen keine CT gemacht. Das hilft euch auch im klinischen Alltag. Wenn ihr gerufen werdet in der Nacht, dann könnt ihr sagen, ich habe keine CT gemacht, weil der Years Score hat mir berechnet, das ist höchst unwahrscheinlich. Es gibt auch noch den PERC, die PERC Rule. Die habe ich jetzt persönlich weniger angewandt, war mir jetzt auch nicht so geläufig, ist bei uns im Haus nicht so, aber gibt es auch noch. Da ist es so, da darf keines dieser Kriterien erfüllt sein. Also wir können mit gutem Gewissen sagen, der Patient hat keine PE, wenn das alles nicht vorliegt. Weil wenn eines davon vorliegt, dann gilt der Score schon nicht mehr. Deswegen kommt wahrscheinlich auch eher der andere zum Einsatz. Wir haben also ein EKG gemacht. Wir haben gesehen, der hat einen S1Q3-Typ. Und wir sind ja Pro, wir haben einen Herzultraschall noch gemacht. Und wir haben gesehen, dass der Ventrikel dilatiert ist. Wir haben also auf den Dedimer verzichtet und wir haben ihn gleich ins CT gesteckt, weil die Vortestwahrscheinlichkeit war extrem hoch. Wir haben aber natürlich trotzdem Legatis noch den Dedimer im Labor danach gefordert und er war bei 10. Und dieser Patient hatte eine PE, also für alle angehenden Radiologen unter euch, ich bin's nicht, man sieht auf jeden Fall von der rechten Pulmonalis abgehend, hier soll der rechte Zweig sein, der linke ist einfach noch nicht gut dargestellt, ist hier ein sitzender Thrombus. Und wir sehen auch hier in diesem Perfusionsdiagramm, dass einfach die rechte Lunge nicht so gut perfundiert ist wie die linke. Wir müssen dann, das ist tatsächlich heutzutage sehr wichtig, das Risiko stratifizieren. Wie gefährlich ist die Situation für diesen Patienten und wie engmaschig müssen wir den monitieren? Da hilft uns der PESI-Score oder der SPESI-Score. Beides über MD-Calc genial. Einfach schnell eingeben, schnell nachschauen. Und diese zwei geben uns eine Prognose darüber, wie hoch die Letalität für den Patienten ist. Außerdem ist es auch wichtig, um zu entscheiden, und das ist gerade auch in der NFA wichtig, da wird es immer wieder auch gemacht, zumindest bei uns im Haus, dass wir entscheiden, auf welche Station dieser Patient kommt, ob er normal stationsfähig ist oder hat er eine Hochrisiko-PE, dann ist er das nämlich nicht. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall anschauen, ist der Patient stabil? Wir sollten ihn halbsitzend lagernd, wir sollten die Hypoxie therapieren, das heißt, wir sollten ihm auch Sauerstoff geben, wir sollten ihn analgesieren, der hat Schmerzen. Der hat Angst. Wir geben dem also auf jeden Fall auch ein bisschen Morphin. Und idealerweise leiten wir auch schon irgendeine Form der Antikoagulation ein. Das ist jetzt auch Geschmackssache, auch je nachdem, was der weitere Plan mit dem Patienten ist. Bei manchen Patienten denken wir schon dran, dass wir vielleicht tatsächlich eine Embolektomie machen wollen. Bei den Hochrisikopatienten, denen werden wir nichts POs geben. Den geben wir gleich, wenn dann eher Heparin, den geben wir IV gleich was. Bei den anderen, die auf die Station kommen, da ist es nicht selten, dass die schon mal ein Eliquis oder ein Lexiana in der NFA bekommen und wir führen das dann weiter. Wenn er also instabil ist und wir wirklich Katecholamine brauchen, dann kann ich euch eines von diesen Präparaten an den Herz legen. Das Phenylephrin, das ist so leicht aus der Hand. Da kann man als Anfänger nicht so viel falsch machen, weil es hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Das kann man immer wieder auch nachgeben. Und das ist so ein bisschen etwas, was man vielleicht im Hinterkopf haben könnte. Ihr seid allein, es ist gerade kein Oberarzt da, der geht gerade ein, ich weiß nicht, wie viel Noradrenalin, wie viel Dobutamin, ich gebe ein Phenylephrin. Kurze Halbwertszeit, kann man, ist schnell aufgezogen, ist, glaube ich, auch schon fertig dosiert, die Spritze, das kann man dann schnell geben. Und das kann man auch nachgeben, also auch für einen Transport. Ich habe mir das immer für den Transport geben lassen, wenn ich mit dem zum Beispiel ins CT gefahren bin, Spritze, Phenylephrin dabei, kann man kurzzeitig was nachgeben, wenn man nicht gut Erfahrung hat in Kreislaufstabilisation. Bei einer massiven Lungenembolie müssen wir eben schon noch an die Lyse denken. Wir müssen schauen, wenn er instabil ist, müssen wir in Reanimationsbereitschaft sein. Und hier ist nochmal ein Baum, der auch zeigt, wenn wir in einer Hochrisikosituation uns befinden, dass man eben auch schon daran denken müsse, dass wir an eine Entfernung des Thrombus denken müssen. Das wird dann aber meistens mit den Fachabteilungen rückgesprochen. Dann wird eine Antikoagulation natürlich eingeleitet, die der Patient entweder dauerhaft oder nur für einen begrenzten Zeitraum bekommt. Das kommt ganz darauf an, ob es ein provoziertes Ereignis war, also ob man weiß, lange Busfahrt, Klassiker, Schwangerschaft, dann weiß man, okay, da gibt es einen Grund, dass der Patient das hatte. Oder er hatte schon mal was, dann hat er sich das auch lebenslänglich verdient. Oder wenn es bisher das erste Mal war und wir wissen nicht genau wieso, dann muss man den auf jeden Fall auch weiter abklären. Ich als Onkologe denke natürlich gleich an eine Tumorerkrankung. Das heißt, es gehört dann auch zu einer ordentlichen Abklärung immer dazu. Gastro, Kolo, CT-Thorax, also da muss man schon nachschauen, warum hat dieser Patient das überhaupt gehabt. Und das bestimmt dann eben auch, wie lange das NOAC gegeben werden soll. Ah ja, NOACs sind das Mittel der Wahl. Wie stehen wir in der Zeit? Schaffen wir eine noch?
Ja,
okay. Gut. Dann gehen wir zu... Ah ja, das ist auch ein guter Fall. Wahre Geschichte übrigens alles. Also, Notaufnahme. Ich wurde geholt. Eine Patientin, hysterisch, hat eigentlich eine, kam von der Triage, Panikattacke. Hat wahrscheinlich nicht wirklich was, hat eine Depressio, ist suizidal und in dem Moment, wo sie suizidal sind, musst du hin als Arzt. Da musst du einmal mit ihr reden und du musst wirklich abchecken, ist da jetzt eine akute Gefahr oder ist der Patient paktfähig? Kann er mir versprechen, dass jetzt in diesem Moment nichts passiert? Und ich bin zu ihr hin und ich habe mit ihr gesprochen und sie meinte, ihr geht so schlecht und sie möchte transferiert werden in eine Psych und sie war schon öfter da, ich kannte sie sogar und ich habe gemeint, das schaffen wir schon, ich hole den Psychiater. Weil sie hat sich auch gewünscht, bitte nicht über den Amtsarzt und die Polizei und das Ganze. Ich meinte, nein, das machen wir schon. Und irgendwie in diesen 5 Minuten, wo ich gegangen bin, ist sie nicht mehr paktfähig gewesen Und ich habe den Akutpsychiater geholt und ganz plötzlich ruft deine Schwester, oh mein Gott, komm sofort wieder. Das waren vielleicht 20 Minuten vergangen, indem ich telefoniert habe. Sie ist vom Stuhl gekippt, kaltschweißig, erbricht, schlecht ansprechbar. Ich habe dann so geschaut in Vorerkrankungen, naja, die Depression, da könnte sie schon einiges an Mittel genommen haben, ein bisschen eine COPD, Diabetes, warum geht die jetzt so ein? Was machen wir, um einen Überblick über diese Situation zu bekommen? Ja, ihr ahnt es schon, eine BGA. Wir schauen uns mal an, was ist da los? Ich bin dorthin, sie lag auf dem Boden, wir haben sie dann gleich rüber in den Schockraum, in so eine Koje. Wir haben eine Arterie sogar gelegt, wir sind zum Äußersten also gegangen. Das ist jetzt ein bisschen besser zu erkennen als die anderen. Aber wir gehen es einmal kurz durch. HB okay, Sättigung war okay, CO2 war okay, also das war alles nicht so, also mäßig okay. Kalium, naja, ein bisschen hypernatrem. Glucose 380, naja, Diabetikerin, Laktat auch jetzt nicht sonderlich. Also irgendwie nichts wirklich Fassbares. Außer was jetzt wirklich da mich angeschrien hat, war eben die 380 Glucose. Aber warum wird man da kaltschweißig und was ist da los? Dann, wir haben ja eine Arterie gelegt, haben wir noch einmal eine gemacht. Ha, gehen wir es nochmal durch. Also da hat sich nicht viel verändert. Bisschen Kaliumverlust, Glucose ist runtergegangen. Was ist da passiert? Und dann, noch einmal, so ein paar Minuten, 15, 20 Minuten später, noch einmal runtergegangen. Also wir waren uns erst nicht sicher, was da passiert ist. Hat jemand eine Ahnung?
Hast du eine Patientin?
Ja. Du bist gut. Diese Patientin hat sich tatsächlich selber im Warteraum Insulin verabreicht. Und zwar nicht wenig. Da kommen wir aber gleich drauf. Es gibt ein paar Dinge bei Kreislaufinstabilität, an die wir immer denken sollten. Und es gibt diesen Spruch, Effen Glucose. Das darf man nicht vergessen. Es gibt die klassischen 5 H's und Hits. Kennt ihr bestimmt aus dem Studium. Glucose nicht vergessen. Diese Patientin hat einen Pen von 600 Einheiten Novo-Rapid in der Tasche gehabt. Den hat sie sich einfach mal, ich weiß nicht wann, ich kann mir nur vorstellen, schon vorher, weil sie ist ja dann relativ schnell schon symptomatisch geworden. Das hat sie sich einfach mal verabreicht. Also wenn wir uns ausmalen, eine Einheit senkt den Blutzucker um ungefähr 10 bis 30 Milligramm. 600 Einheiten senken den Zucker um 6000 Milligramm. Houston, die ist schwierig. Als wir das gesehen haben, weil dieser Pen ist ihr dann wirklich leer aus der Tasche gefallen und dann haben wir gefragt, so im Warteraum, hat jemand was gesehen? Und dann hat eine Dame gemeint, ja, ja, sie hat sich ihr jetzt ihre abendliche Gabe gegeben. Und wir so, oh Gott. Dann haben wir sie natürlich erstmal gleich. Ach, jetzt Spannungsbogen war hoch. Also, wie definieren wir denn eine Hypoglykämie? Es ist definiert durch einen zu niedrigen Blutzucker. Der ist unter 45 bis 50. Es kommt auch darauf an, ob der Patient asymptomatisch ist oder symptomatisch, weil tatsächlich ist es so, dass bei den Diabetikern, die halten schon viel aus. Okay? Ja, man ist manchmal überrascht. Die gehen gehend hinein. Die Symptome sind eben oft eine Gegenregulation vom Körper. Das heißt, die schwitzen, blasse Haut, Tachykard, Palpitationen. Das kann aber eben auch zu neurologischen Symptomen führen. Das heißt, Verwirrtheit, Kopfschmerzen, also etwas. Das Ganze kann aber auch ganz schnell dann eskalieren und kann auch Richtung Somnolenz, Koma gehen. Also wirklich sehr gefährlich. Kleine Anekdote aus meiner KBJ-Zeit. Mir hat mal eine Schwester erzählt, da habe ich ihr geholfen, meine Nachbarn Medikamenten stellen, dass hat sie mich gefragt, weißt du, was die einfachste Art und Weise ist, sich umzubringen. Und ich dachte mir, um Gottes Willen. Sie gemeint, naja, mit Insulin, weil das spitzt du gar nicht, das schläfst du ein. Und eine Woche später ist sie nicht zur Arbeit erschienen. Und das hat mich damals extrem mitgenommen, weil sie hat in Wahrheit mich gar nicht gekannt und sie hat mir das anvertraut. Und oft ist es ja so, dass die Leute das ein bisschen ankündigen. Und das ist wirklich gefährlich und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Also das ist wirklich ein Silent Killer. Denkt immer dran im Nachtdienst. Glucose, Blutzucker messen, ganz wichtig. Das Ganze müssen wir natürlich schnell therapieren. Wenn ganz viel Insulin verabreicht wurde, haben wir eh schon größeres. Ja, bitte, Entschuldige.
Ich wollte ganz kurz fragen, bei den ersten BGAs war ja der
Zucker noch, recht noch hoch.
Sehr hoch.
Also genau.
Da wollte ich fragen, wie erklärt das dann die Symptomatik.
Das stimmt, das war die Initial-BGA tatsächlich, die, wo sie in der Triage schon auch kam, die erste. Da war, ja, deswegen kann mir das nur erklären, dass sie das schon vorher verabreicht haben muss und der Zucker vielleicht schon höher war. Vielleicht war auch eine psychomotorische Komponente dabei. Diese Frage wurde tatsächlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch im Publikum gestellt, wie man bei so hohen Werten schon symptomatisch wurde. Das war bei ihr tatsächlich so. Genau kann ich es dir nicht erklären, aber ich kann mir nur vorstellen, dass sicherlich durch die Depression war es vielleicht noch ein bisschen agitierter und vielleicht ein bisschen dramatischer noch als sonst. Aber ja.
Den Fall noch ein bisschen weiter. Ja. Was ist, wenn die Patientin sagt, nein, ich habe das nicht gespritzt, also das verneint, wie können wir das sonst noch überprüfen, ob sie wirklich Insulin gespritzt hat oder ob das von wirklich das eigene Insulin ist? Anhand welcher Werte?
Ich weiß nicht, ob man das schnell genug und notfallmäßig bekommt, aber C-Peptid wäre quasi der Nachweis, ob es körpereigenes Insulin war oder.
Wie wäre das dann das C-Peptid, wenn das jetzt exogenes Insulin wäre?
Exogen müsste es dann niedrig sein, weil das ist ja der Bestandteil, der bei der endogenen Produktion abgespalten wird. Und
ja. Also somit können wir beweisen, dass sie es wirklich dann genommen hat, ja? Das Insulin, ja?
Insulinwerten, ja.
Das ist eine Zugabe.
Cool, ja, super, ja. Ja, wir müssen das Ganze also unbedingt rasch therapieren, weil das Ganze kann ziemlich schnell ganz böse ausgehen, da wir gesehen haben, wie viele Einheiten das insgesamt eigentlich waren. Es hat sich dann rausgehört, diese Patientin hat das schon öfter gemacht. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Weg bei ihr gewesen, um Aufmerksamkeit zu erlangen und auch dann wirklich den Weg in die Psychiatrie zu finden. Es hat bestimmt auch ein bisschen Schauspielerei dabei. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es unfassbar lebensgefährlich ist und dass wir ganz schnell reagieren müssen. Den Weg in die Psychiatrie hat sie nicht sofort geschafft. Sie kam nämlich logischerweise erstmal bei uns auf eine Überwachungsunit. Sie braucht unbedingt Glucose laufend. Normalerweise ist es so, wenn der Patient noch ansprechbar ist, in Ordnung ist, dann kann man mit so ein bisschen Orangensaft nachhelfen, Gummibärchen, alles, was man irgendwie da hat. Wenn die Patienten aber schon bewusstlos sind, dann geht natürlich nur IV. Wenn die schon so schockiert sind, dann geht natürlich nur IM. Unsere Patientin hat dann einen Zugang bekommen, sie wurde in den Schockraum übernommen und wir haben auch noch einen Kaliumperfusor gegeben. Warum macht man das? Wisst ihr wahrscheinlich eh alle. Ja!
Weil übermäßige Insulinmengen zu einer Überaktivität von der Natrium-Kalium-ATPase führen und somit zu einem Kaliumschift nach intrazellulär.
Perfekt, genau. Und das müssen wir auch substituieren, weil die können ganz schnell hypokalem werden, da muss man auch unbedingt ein Auge drauf haben. Sie hat gleich zwei Perfusoren bekommen, ist für mehrere Tage unter dieser Observanz gelaufen, hat natürlich auch eine Arterie bekommen zur regelmäßigen Observanz. Und dann ist sie erst auf die Psychiatrie gekommen. Also remember, die Glucose. Ich glaube, damit... Oh ja, bitte.
Ich wollte mal fragen, Glucose, IM, habe ich das richtig verstanden?
Oder Glucagon, IM ist das in dem Fall, genau. Ich glaube, dabei ist es jetzt ein schöner Cut. Vielen Dank, dass ihr trotzdem so der späten Stunde noch so fleißig mitgemacht habt und ich hoffe, ihr kommt ein bisschen was für den klinischen Alltag mitnehmen. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und ganz viel Spaß noch für die nächsten Tage.
Danke dir, Theresa. Danke. Gibt es aus dem Publikum irgendwelche Fragen? Wir haben viele Fälle gehabt, viele interessante Fälle aus der Interne. Fällt euch eine Frage ein? Oder aus dem Chat?
Was kriegen die Patienten, die Asthma-Fälle? Die sind immer mit Infusionen in der Blase, man schon wissen. Sie haben gesagt, dass alles nicht mehr weg ist.
Die mit Asthma, die kriegen Cortison oft als Infusion.
Alleine?
Naja, es kommt darauf an, also wir schon, wir würden zunächst einmal halt Inhalationen bieten und wir würden Cortison auch IV geben. Vielleicht waren die Infusionen, die sie sonst noch hatten, also manche geben auch Vendal gerne IV, sind wir kein Freund von, aber der erste Schritt wäre mal, dass man das Cortison IV gibt.
Zur CAR-T-Cell-Therapie. Yeah. Wenn wir das mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren vergleichen, sind da die Nebenwirkungen schwerwiegender bei der CAR-T-Cell-Therapie? Oder?
Ja, okay. Absolut. Bei vielen, die eine Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie bekommen, passiert nämlich oft gar nichts. Und die Rate wirklich bei den CAR-Ts, 90% ist gewaltig. Das ist fast jeder, das sind 9 von 10. Und deswegen ist es auch noch so streng im stationären Setting. Und bei den Immuncheckpoint-Inhibitoren, da ist man einfach schon geschult. Da weiß man genau, auf was man schaut. Die können vielleicht mal Infusionsreaktionen haben oder eben auch immunmedierte Entzündungen, Organentzündungen. Da weiß man einfach mittlerweile, da hat man die Erfahrung. So wird es später auch mal bei den CARs sein. Also es wird jetzt schon begonnen in den USA, da wird versucht, die ambulant zu geben. Jetzt ist es aber noch so, da kriegen die Patienten Smartwatches. Das ist natürlich nur in großen Kliniken wie den Mayo Kliniken. Die kriegen eine Smartwatch, wo schon die ganzen Parameter, Temperatur, Druck ist nicht gut messbar, aber Herzfrequenz oder irgendeine Rhythmusstörung entsteht, gemessen wird. Und das wird alarmiert und es wird an den diensthabenden Onkologen geschickt. Und die Patienten, und das hat aber auch ein Kostenspiel einfach, können sich den stationären Aufenthalt nicht leisten, weil es einfach extrem teuer ist. Und dadurch werden die tatsächlich ambulant geführt. Und das soll so ein bisschen auch irgendwann die Zukunftsmusik sein. Das heißt, wenn wir gut mit diesen Therapien umgehen können, dann werden wir auch hoffentlich weniger oder kontrolliertere Nebenwirkungen haben. Ja? Ja, die unbedingt. Da gibt es einen ganz strengen Algorithmus. Man misst sie am Tag 7, 14 und 30. Und das ist auch hinweisend auf ein gutes Ansprechen, dass da erstmal sie recht hoch sein sollen und noch möglichst viele sollen nachgewiesen werden. Und die gehen dann tatsächlich runter. Das wird mittels Durchflusszytometrie gemessen. Und das wird auch bei uns regelmäßig überprüft. Und das ist auch mit ein Zeichen davon, ob die Therapie erfolgreich war oder gut angenommen wurde sozusagen. Das machen wir dann aber ambulant. Also wie gesagt, nach 4 Tagen gehen die heim, wenn die nichts haben. Und bei uns sind Gott sei Dank auch die Komplikationen momentan selten, weil wir einfach mittlerweile wissen, auf was wir schauen. Und dann können die nach 4 Tagen nach Hause und gehen dann weiter über unsere Onkoambulanz und die behalten sie idealerweise noch ein paar Jahre bis Jahrzehnte. Ja.
Welche Apps verwendest du gerne in der Ambulanz?
Ja, wir haben da vorhin gerade drüber gesprochen. Also ich bin ein großer Fan von Open Evidence. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja. Wer kennt das?
Nicht genügend. Ach, das ist so eine großartige App. Also wer es noch nicht hat, Open Evidence ist wirklich dein Freund und Helfer. Und vor allem ist es basierend auf publizierten Daten. Das ist wiederum auch ein Nachteil, weil alles, was nicht publiziert ist oder noch nicht publiziert ist, kann auch nicht richtig beantwortet werden. Aber man kann es wie eine normale Perplexity ChatGPT App verwenden, jede Frage. Und man kriegt meistens wirklich evidence-based Antworten, auch mit den richtigen Quellen, eben alles, was schon publiziert wurde. Ansonsten Perplexity manchmal, aber eher Open Evidence.
Und sonst so und, Ambus?
Ja, jetzt weniger, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Ambus wurde jetzt ein bisschen durch die KI abgelöst, oder?
Ja.
Ja, also Ambus, ich habe es noch, ne, durchs Studium, man hat es irgendwie und ich finde die Tabellen super. Also da schaue ich schon noch manchmal nach, aber so auf die Schnelle, wenn ich in der Onkoambulanz bin, Dosisreduktion bei Thrombozytopenie von... Das ist viel schneller als mal schnell auch in die Fachinfo oder es linkt mir die Fachinfo. Das ist schon toll. Ja, schon toll. Was nutzt ihr so? Das würde mich auch interessieren. ChatGPT? Heftiges Nicken. Okay, Perplexity? Schon, okay. Und jetzt auch Open Evidence ab heute. Mhm. Sehr gut.
Keine Fragen mehr? Dann bedanken wir uns bei dir, ja, Theresa, wirklich für diesen dynamischen Vortrag. Und euch wünsche ich noch einen schönen Abend. Es gibt noch Brötchen und wir sehen uns dann morgen für Teil 2 internistische Notfälle. Auch ein ganz interessanter Vortrag von Professor Derfler. Also seid willkommen morgen. Ja? Schönen Abend. Danke.
Schönen Abend.